NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. Juni 1793. Der Todestag des Schriftstellers Karl Philipp Moritz.
Vor über einem Vierteljahrhundert wurde in deutschen Landen ein Königreich ausgerufen. Ein musikalischer Rebell erhob die Stimme. Dabei hatte er in seinen Anfängen das Publikum aufgefordert:
Macht kaputt was! Euch kaputt machen!
Als er einsah, dass ein Sänger einen Namen braucht, der besser klingt als Ralph Möbius, da nannte er sich Rio Reiser. Wie sein Bruder, der als Giacomo Reiser auftrat. Beide verbeugten sich damit vor einem Buch. Reiser? Anton Reiser. So heißt doch dieser arme Hund, der Ende des 18. Jahrhunderts zum Titelhelden eines Romans wurde. Karl Philipp Moritz hat dessen traurige Geschichte erzählt. Karl Philipp und Anton haben beklagt, dass sie sich ihre Eltern nicht aussuchen konnten.
Die ersten Töne, die sein Ohr vernahm, waren wechselseitige Flüche und Verwünschungen.
Kein Wunder, er wuchs unter dem väterlichen Regiment eines religiösen Sektierers auf. Die Mutter vertrat die Amtskirche und so flogen die Fetzen.
Wenn er in das Haus seiner Eltern trat, so trat er in ein Haus der Unzufriedenheit, des Zorns, der Tränen und der Klagen.
Zorn, Tränen, Klagen. Anton Reisers Elternhaus ist das Elternhaus des Schriftstellers Karl Philipp Moritz. Eine Kopie 1:1. Moritz hat in seinem psychologischen Roman sein eigenes Leben beschrieben. 20 Jahre davon. 1785 ist der erste Teil erschienen. Mit Erfolg. Den konnte der Autor aber nur noch 8 Jahre genießen. Anton Reiser hatte nichts als depressive Düsternis im Kopf. Moritz wusste genau, was das heißt. Aus früher Lieblosigkeit wurde späteres Leid.
Diese ersten Eindrücke sind nie in seinem Leben aus seiner Seele verwischt worden und haben sie oft zu einem Sammelplatze schwarzer Gedanken gemacht, die er durch keine Philosophie verdrängen konnte.
Was Anton von seinem Vater eingeprügelt bekommen hat, ist eine Tötungstugend, ein Gemisch aus Mystik und Sadismus. Das führte dazu, dass der Sohn zu einem Todmacher wurde. Ein Beispiel: Wenn er wanderte, dann rekrutierte er Armeen aus Blumen und Kräutern und hetzte sie gegeneinander. Er griff selbst ein.
Und mit zugemachten Augen hieb er mit seinem Stabe, wohin er traf.
Nur ungern mochte er sich selbst beim Amoklaufen zusehen, also Augen zu und durch.
Wenn er dann seine Augen wieder öffnete, so sah er die schreckliche Zerstörung. Hier lag ein Held und dort einer auf den Boden hingestreckt. Und oft erblickte er mit einer sonderbaren wehmütigen und doch angenehmen Empfindung sich selbst unter den Gefallenen.
Todeswünsche, mal nach außen gerichtet, mal nach innen.
Selbst der Gedanke an seine eigene Zerstörung war ihm nicht nur angenehm, sondern verursachte ihm sogar eine Art von wollüstiger Empfindung, wenn er oft des Abends, ehe er einschlief, sich die Auflösung und das Auseinanderfallen seines Körpers lebhaft dachte.
Der Psychoanalytiker Wilhelm Reich sagte einmal: Liebe, Arbeit und Wissen seien die Quellen unseres Daseins. Moritz zeigt uns in seinem Roman Anton Reiser, was passiert, wenn diese Quellen versiegen. Der Mensch zerfällt. Der Vater hatte seinen Sohn in die Lehre eines Braunschweiger Hutmachers gegeben, der ebenfalls einer fundamentalistischen Sekte angehörte. Moritz beschreibt einen Spießrutenlauf.
Ell schien zu glauben,
Herr Lobenstein, Antons Chef.
Er schien ihn jetzt wie ein Werkzeug zu betrachten, das man wegwirft, wenn man es gebraucht hat.
Der Roman führt detailliert 1000 Verletzungen vor, die als Krankheiten zum Tod führen. Als weggeworfenes Geschöpf sucht ein Mensch die Nähe der Tiere.
Er stand oft stundenlang und sah so ein Kalb mit Kopf, Augen, Ohren, Mund und Nase an und lehnte sich, wie er es bei fremden Menschen machte, so dicht wie möglich an dasselbe an, oft mit dem törichten Wahn, ob es ihm nicht vielleicht möglich würde, sich nach und nach in das Wesen eines solchen Tieres hineinzudenken. Es lag ihm alles daran, den Unterschied zwischen sich und dem Tiere zu wissen.
Dabei hat Anton längst geahnt, wo sein Platz ist.
Als Tier wünschte er fortzuleben. Als Mensch war ihm jeder Augenblick der Fortdauer seines Daseins unerträglich gewesen.
Als sich der Schauspieler Martin Wuttke mit Anton Reiser in ein Studio zurückzog, um 6 CDs zu produzieren, da wusste er, was ihm der Roman bedeutete.
Auf den gestoßen bin ich durch Rolf-Dieter Brinkmann. Der stellt einem seiner Bücher ein Zitat aus Anton Reiser voran. Und dann habe ich diesen Roman gelesen. Es gibt ganz viele Aspekte, die mich an dem Buch reizen und begeistert haben.
Zum Beispiel die Frage, wie bereitet ein Todeskandidat seine Rettung vor? Alles oder nichts? Er hat sich zu entscheiden.
Alles, was es sein will, kann nicht sein.
Sein Vater hatte nur einer Tugend gedient. Was nicht in den religiösen Wahn passte, sollte abgetötet werden. Alles. Die Musik, das Theater, die Liebe. Anton nimmt diese totalitäre Haltung auf und wendet sie zum Guten. Er beschließt, alles zu tun, um sich zu retten. Der Sänger Rio Reiser scheint dieses Motiv in einem seiner Lieder aufgenommen zu haben. Titel: Alles.
Alles, was es sein will, kann nicht sein.
Reisers Vater schenkte dem Sohn ein Buch, eine Polemik gegen das Lesen. Was tat Anton? Er unternahm alles, um einen Rettungsring zu suchen. Der 15-Jährige war wie besessen davon, lesen lernen.
Lerne das ABC, es genügt nicht, aber lerne es.
Durch das Lesen war ihm nun auf einmal eine neue Welt eröffnet, in deren Genuss er sich für alle das Unangenehme in seiner wirklichen Welt einigermaßen entschädigen konnte. So ward er schon früh aus der natürlichen Kinderwelt in eine unnatürliche, idealische Welt verdrängt.
In der nicht Kummer, Not, Mangel, scheele Blicke die Rolle spielen.
Der Literaturwissenschaftler Horst Günther.
Sondern Überfluss, Reichtum, Fülle.
Ein Märchen? Kaum. Harmonie? Keine Spur. Das Buch kann den Leser erschrecken.
Das hat aber mein Leben total umgestaltet.
Der französische Schriftsteller Georges Arthur Goldschmidt. Er spricht von Anton Reiser.
Wie es Arno Schmidt sagt, das ist das schönste Buch der Weltliteratur irgendwie.
Auch Jean-Paul und Friedrich Hebbel, Hugo von Hofmannsthal und Peter Handke werden zu begeisterten Lesern eines Autors, der ein Kinder-ABC und eine Sprachlehre für Damen verfasst hat, Reiseberichte aus Italien und England, dazu Schriften zur Kunst und sogar eine Götterlehre. Sein Ruhm aber gründet sich auf Anton Reiser. Ein Buch wie ein schlagendes Argument.
Das war ein richtiger Schlag auf den Kopf.
Beide sind geschlagen worden. Moritz und, über 150 Jahre später, Goldschmidt, der von seinen jüdischen Eltern 1938 in den Zug nach Florenz gesetzt worden ist. Das war seine Rettung. Aber in einem französischen Internat ist er misshandelt worden. Nach dem Krieg bedeutete die Lektüre des Anton Reiser für Goldschmidt die Wiederbegegnung mit seiner eigenen Kindheit. In Anton entdeckte er seinen großen Bruder.
Diese Unterdrückung, die Armut, die Demütigung, das Lastentragen.
Einer der Höhepunkte des Romans.
Das ist eine der schönsten Stellen des Buches.
Nichts aber war für Anton kränkender, als wie er zum ersten Male in seinem Leben eine Last auf dem Rücken, und zwar einen Tragkorb mit Hüten bepackt, über die öffentliche Straße tragen musste.
Als würde sein Arbeitgeber ihn an einem Nasenring vorführen.
Als ob alle Menschen auf der Straße ihn ansehen.
Wo der so arrogant vor ihm hergeht und der arme kleine Junge die Hüte durch die Straße schleppen muss und alle ihn auslachen.
Das beugte zugleich seinen ganzen Mut dann nieder und erschwerte ihm die Last tausendmal.
Es war ihm, schreibt Moritz über Reise, als ob er nicht tiefer sinken könne.
Er betrachtete sich beinahe selbst als ein verächtliches, weggeworfenes Geschöpf.
Diese Anonymität.
Vor allen Dingen, davon bin ich haarscharf überzeugt, wir sind alle gleich im Kopf, nur unsere Geschichten sind anders. Und das zeigt wunderbar der Anton Reiser.
Goldschmidt fand bei Moritz Überlebensstrategien wieder, die er als Kind selbst angewandt hatte. Der Geschlagene betritt das Siegertreppchen.
Ich glaube, wenn man das richtig liest, ist er beides zugleich. Er, der Gedemütigte, ist eigentlich der Chef. Ich bin nicht, was du aus mir machst.
Herr und Knecht.
Ich kann dir meine Hüte eigentlich an den Kopf schmeißen, ich, der kleine Anton. Du bist zu klein, um mich zu demütigen. Was mich so erschüttert hat, ist die, ich würde fast sagen, die unglaubliche, herrliche Arroganz des kleinen Anton.
Sein Wissen um sich selbst gibt ihm Kraft.
wie ich als kleiner Junge in dieser verrückten Anstalt, wo ich da lebe, mich immer länger mit Wonne schlagen ließ. Du bringst mich doch nicht zum Schreien. Ich bin stärker als du. Und das war ungefähr wie der Anton Reiser.
Masochismus als ein Akt der Revolte. Anton Reiser ist ein Roman der Defensive, ein Krankenbericht und eine Selbstanalyse.
Er war mit Sicherheit schwer tuberkulös.
Ernst Peter Wiekenberg, eine der schönsten Anton Reiser-Editionen, stammt von ihm.
Dass er immer dann, wenn er von seiner Krankheit spricht, sie ganz wie von Ferne sieht, wie wenn er von einem Fremden redete.
Das Ich und das Fremde, das fremdgewordene Ich. So könnte man den Stoff bezeichnen, aus dem ein Projekt von Moritz besteht, das sich neben dem Anton Reiser behaupten kann. Ein Journal, das von 1783 bis zu seinem Tod erscheinen sollte, 10 Jahre lang. Die erste psychologische Zeitschrift. Titel: Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. Fallgeschichten, Bekenntnisse, Kriminologisches. Moritz als Profiler am Ende des 18. Jahrhunderts. Daneben Kurioses und Traumdeutungen, 120 Jahre vor Freud. Immer wieder Patientengeschichten. Nichts ist zu unbedeutend oder zu geringfügig, um nicht vorgestellt zu werden. Eine Landkarte der kranken Seelen und eine Mikroskopie. Karl Philipp Moritz ist ein Erforscher der Blicke.
Diese bis zur Selbstauslöschung gehende, vernichtende Erfahrung, die dann entsteht, wenn man sich diesem abschätzigen Blick des Kolonialherrn aussetzen muss.
Es tauchen hier auch kollektive Widerstandserfahrungen aus dem 20. Jahrhundert auf. So Ernst Peter Wiekenberg nach Gesprächen mit einer israelischen Germanistin. Der Roman hätte sie erinnert an Erfahrungen von Juden in Konzentrationslagern. Besonders die Überlebensstrategien des kleinen Anton hätten sie beeindruckt.
Die wären ihr vorgekommen wie die Strategien, die Juden angewandt hätten durch Träume, durch Selbstdeutung, hätten sie sich immer wieder herausgerissen aus diesem entsetzlichen Elend. Und sie meinte, das sei ein ganz großes Stück Wirklichkeitsdarstellung, das für sie von einer unglaublichen Aktualität sei. Ihr habe es fast den Atem verschlagen.
Moritz, Anton und Rio Reiser. Alle drei übten sich in der Kunst des Wünschens. Rio träumte von einem Leben, in dem die Liebe erwidert wird. Und von einer ziemlich hohen Planstelle und was er alles tun würde. Moritz und Anton träumten davon, sich nicht erniedrigen zu lassen und nach oben zu kommen. Der kleine Anton hat Pech gehabt. Seine Lebensbeschreibung ist Fragment geblieben. Sie endet, als ihr Held 20 Jahre alt ist. Dafür hat es Moritz geschafft. Pädagoge. Ästhetikprofessor, Akademiemitglied, zu seinen Hörern zählten die Brüder Humboldt, zu seinen Freunden Goethe. Sie küssten und sie schlugen ihn, so der Titel eines französischen Films. Bei Moritz war es umgekehrt. Am Anfang wurde er geschlagen, am Ende von den Musen geküsst, als Liebling der Salons zwischen Schloss und Friedrichstraße und als königlicher Hofrat. Jetzt konnte er etwas tun, was der Wanderer Moritz immer verachtet hatte, mit der Kutsche fahren. Gestorben ist er in Berlin, zu einer Jahreszeit, die Rio besungen hat, unter dem Junimond von 1793, mit gerade einmal 36 Jahren. Seine Prosa, so ist ihm bescheinigt worden, erinnere an die von Thomas Bernhard und Peter Handke. Er verkörpere eine Rarität. Als Autor des 18. Jahrhunderts sei er zugleich ein Klassiker des 21. Jahrhunderts. Rio Reiser der Erste. Zu den Erlassen des Königs von Deutschland gehörte übrigens, dass der Roman Anton Reiser überall gelesen wird.
Moritz-Leser vermehren sich langsam und das Problem ist, dass er immer wieder entdeckt wird und dann sagen Leute, ja, muss man den denn alle 10 Jahre wieder entdecken? Und man muss sagen, ja.
Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Werth an Karl Philipp Moritz, der am 26. Juni 1793 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.